und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Ich habe heute wieder zwei ganz besondere Gäste da, denn wir sprechen nämlich heute über das Thema Center versus Tower. Und dafür habe ich einmal den Center-Lotsen Manuel und die Tower-Lotsen Judith zu Besuch. Danke, dass ihr hier seid. Stellt euch doch am besten einmal vor.
Ja, hallo, ich bin der Manuel. Ich bin, wie gesagt, Center-Lotse. Ich arbeite im Center in Langen. Bin 43 Jahre alt, mache das also auch schon so eine ganze Weile. Und ich habe immer noch Spaß an meinem Beruf.
Ja, ich bin Judith, 36 und ich bin Tower-Lotsin in Stuttgart. Ich habe davor auch im Center gearbeitet in München und habe dann 2016 an den Stuttgarter Tower gewechselt. Also ich kann vielleicht ein bisschen was zu beidem beitragen hier und ein bisschen was erzählen.
Ja, sehr cool. Also ihr habt ja gerade schon gesagt, wann ihr angefangen seid. Wie seid ihr denn auf die DFS als Arbeitgeber gekommen, beziehungsweise auf den Lotsenberuf?
Bei mir war es, ich habe 1999 mein Abi gemacht. Bei mir war es dann so, dass ich erstmal einen Zivildienst gemacht habe nach der Schule. Das ist jetzt ja heute nicht mehr nötig. Und in der Zeit habe ich mich bei diversen Ausbildungsstellen und auch für Studiengänge beworben und wusste nicht so ganz, was ich machen soll. Im Endeffekt war es dann meine Mutter, die dann darauf aufmerksam wurde, auf den Beruf des Fluglotsen. Und sie war auch generell schon immer so ein bisschen Luftfahrt begeistert und durch eine Sendung, die dann im Fernsehen kam, kam es dann dazu, dass sie das an mich herangetragen hat und ich mich dann auch beworben habe in der Zeit. Und es hat funktioniert damals, ja.
Würdest du sagen, diese Luftfahrtbegeisterung ist bei dir dann jetzt auch angekommen, zwangsläufig?
Ich habe ein bisschen gebraucht, ja. Aber bei mir fing es dann spätestens an, als ich dann die Voruntersuchung in Hamburg absolviert habe und mich dann zum ersten Mal noch näher damit auseinandergesetzt habe und mir ein Center, ich habe mir tatsächlich das Center und die Akademie angeschaut damals und auch im Frankfurter Flughafen, den Approach damals noch. Und danach war ich schon Feuer und Flamme und wollte das auch unbedingt bestehen. Und das hat zum Glück funktioniert, ja.
Ja, sehr cool. Wie war es bei dir, Judith?
Bei mir war es auch so ein bisschen Zufall. Ich habe während der Schulzeit BOGI gemacht. Das war so eine Woche Berufsorientierung. Also Berufsorientierung am Gymnasium heißt es, glaube ich. Und ich komme aus Laupheim bei Ulm und da gibt es so einen kleinen Heeresflugplatz. Und da dachte ich, da könnte ich mir doch mal die Wetterstation angucken. Also die haben da Meteorologen vor Ort und ich dachte, es klingt spannend. Vielleicht will ich ja mal Meteorologie studieren. Und dann war ich da eine Woche und die haben mich so ein bisschen rumgeführt und da durfte ich auch mal in den Tower hoch. Und das weiß ich noch, wie ich da im Tower stand. Und dann kam so eine mega Gewitterfront rein und die Lotsen haben da die Hubschrauber koordiniert. Und ich fand es irgendwie super spannend, viel spannender als das Wetter. Und dachte so, ja, was für ein cooler Job. Und habe mich dann so ein bisschen selber informiert und ich wollte halt nicht Soldatin werden und deswegen habe ich gesehen, gibt es auch für die zivile Luftfahrt und habe mich dann auch einfach mal beworben, dachte ich, habe ich eine Bewerbung geschrieben, habe ich das mal geübt alles, noch während der Schulzeit, war dann in der Woche vor dem schriftlichen Abitur in Hamburg beim Auswahlverfahren, also war von der Zeit her auch perfekt und dann hat es tatsächlich geklappt, ja.
Ja, sehr cool. Also ich höre daraus, ihr seid auch beide sehr happy mit eurer Berufswahl und auch mit eurer Standort. Mit eurem Standort aktuell.
Definitiv. Ja, auf jeden Fall.
Ja, cool. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid, weil eine der am häufigsten gestellten Fragen, die wir bekommen von potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern ist, wie groß sind denn die Unterschiede oder was genau sind denn die Unterschiede zwischen Center und Tower? Also wenn ihr jetzt mit jemandem sprechen würdet, der vielleicht grob weiß, was Fluglotsen machen oder vielleicht auch gar nicht, wie würdet ihr dann die größten Unterschiede zwischen Center und Tower erklären?
Ja, vielleicht mit dem Tower angefangen. Das ist schon das, was man sich besser vorstellen kann. Na, der Kontrollturm am Flughafen, da sitzen die Lotsen. Wir haben auch riesige Fenster, das heißt, wir sehen die Flugzeuge, die da starten, landen und rollen. Wir haben natürlich auch Radarschirme und technische Geräte zur Unterstützung, aber das Fenster wird schon auch benutzt. Also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als ich gewechselt habe aus dem Center, einer der häufigsten Sätze von meinen Coaches war, Judith, schau mal aus dem Fenster, wir haben so große Fenster, nutz die doch. Genau, also das ist schon ein Hauptunterschied. Ja, genau. Wenn der Flieger natürlich dann abhebt, eine bestimmte Höhe hat, dann sieht man den irgendwann natürlich auch nicht mehr, dann übernehmen die Kollegen im Center.
Genau, das ist auch so der größte Unterschied eigentlich. Der Tower ist halt für den Nahbereich um den Flughafen zuständig. Das erkläre ich auch immer so den jungen Leuten. Alles, was man mit bloßem Auge sehen kann, so die Entfernung. Und alles, was weiter weg ist oder auch größere Höhen, die kontrolliert werden, das machen wir halt im Center-Bereich. Und Unterschied ist natürlich auch, dass wir keine Fenster haben. Wir brauchen unseren Radarbildschirm, wo die Flieger auch alle gleich aussehen. Ein kleines Viereck. So von der Anforderung ist das dann doch, denke ich, vergleichbar und ähnlich, aber mit den Unterschieden halt, ja.
Und vielleicht von der Vorstellung her, viele denken ja, Center, da sitzt man so in einem dunklen Keller. Das ist es ja auch nicht. Also die Kontrollräume, die sind ja echt modern. Die haben teilweise auch Tageslicht. Und dann hat man natürlich auch Pausen, wo man rausgehen kann. Also es ist nicht so, dass man da in so einem Bunker sitzt. So darf man sich es auch nicht vorstellen.
Nein, auf keinen Fall.
Sehr gut. Also wir haben ja gerade schon gesagt, so der Ausblick oder auch nicht vorhandene Ausblick auf den Flughafen ist ein großer Unterschied. Aber gibt es denn auch so signifikante Unterschiede in der Arbeitsweise? Also gibt es so, Jude, du hast ja beides quasi gemacht, so im, ja, abgesehen vom Ausblick, was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede?
Also man kann eigentlich sagen, je tiefer man geht, also sowohl vom Luftraum her als auch jetzt auf den Tower bezogen, desto weniger Vorplanung macht man. Also wenn man jetzt im Upper Airspace arbeitet, im ganz oberen Luftraum, da plant man ja teilweise eine Viertelstunde im Voraus, welche Flieger kommen jetzt in welcher Höhe, wie können wir Probleme lösen. Das macht man im Tower eher weniger. Also klar, man schaut auch, wie viele Departures kommen jetzt, wie viele Inbounds, wo brauche ich hier Lücken und so. Aber es ist doch mehr ein zeitnahes, weniger planen, ja doch ein bisschen planen, aber nicht so sehr in der Zukunft. Das ist einer der großen Unterschiede.
Und als ihr euch bei der DFS beworben habt, hattet ihr da einen Wunsch, ob ihr lieber in den Tower oder ins Center möchtet und ist der wahr geworden oder nicht?
Ja, also ich wollte damals schon in den Tower. Das war das, was man so erstmal augenscheinlich kennt und sieht und sich auch besser vorstellen kann, dass man da die Flieger in echt sieht. Von daher war das mein Wunsch, der wurde nicht erfüllt. Das war auch gleich dann klar, als ich beim Auswahlverfahren in Hamburg war. Da wurde gesagt, das ist ein Center-Kurs und mittlerweile, und das ist eigentlich auch bei den allermeisten so, wer im Center dann gelandet ist, der ist damit auch zufrieden und es ist auch eine sehr spannende Aufgabe, wie die Judith eben schon gesagt hat. Es ist eine Aufgabe, wo man auch viel Vorplanung machen muss und die vielleicht auch ein wenig komplexer, sage ich mal, von den Flugbewegungen ist, ganz anders als im Tower, wo es dann auf kurzfristige Anweisungen ankommt. Wir können da doch viel schon im Vorhinein machen. Ich bin glücklich mit meiner Auswahl, dass ich ins Center gekommen bin und wollte da jetzt auch nicht mehr wechseln.
Ja, bei mir war es so, dass ich, also man konnte sich damals Niederlassungen anschauen und ich wollte eigentlich mir beides anschauen, konnte aber irgendwie im Tower keinen Termin kriegen. Also bevor ich in Hamburg war, hatte ich nur das Münchner Center gesehen und dann habe ich gesagt, oh, das fand ich eigentlich ganz interessant und habe jetzt auch gar nicht gesagt, ich will unbedingt was anderes machen, weil ich es ja auch noch nie live gesehen hatte. Und dann meinten die, okay, dann stecken wir dich jetzt hier in den Center-Kurs. Das war dann eigentlich auch gleich klar, aber ich war dann auch nicht enttäuscht, das war echt cool, ja. Und auch, dass dann München geworden ist, klar, wenn man aus dem Süden kommt, da wäre ich über Bremen vielleicht ein bisschen trauriger gewesen. Ja. War das, dann hat es schon alles gepasst, so, ja.
Und du hast ja gerade schon erzählt, du hast als Center-Lotsin angefangen, bist jetzt im Tower. Wie kommt es zu was? Also kann man dann einen Wunsch äußern oder wird da an einen herangetreten und gesagt, wir brauchen da und da noch Leute? Und kommt sowas oft vor, dass Leute umschulen?
Also, dass man den Standort wechselt, weil die Firma das möchte, kann passieren, ist eher selten. Jetzt zum Beispiel, wenn Lufträume verlagert werden oder so. Bei mir war es einfach der persönliche Wunsch. Ich wollte wieder ein bisschen Richtung Heimat zurück und meine Schwester war in Stuttgart, mein Bruder wohnt in Tübingen. Da habe ich gesagt, das ist doch irgendwie schön. Und dann habe ich mir das überlegt und dann den Versetzungsantrag gestellt. Und dann musste ich auch eine Weile warten, bis der erfüllt werden konnte, weil man mich eben doch nicht so einfach gehen lassen konnte. Das hat dann ein paar Jahre gedauert. Genau, 5 Jahre habe ich dann in München gearbeitet und bin dann eben auf eigenen Wunsch nach Stuttgart. Musste noch mal kurz an die Akademie für den Tower-Kurs. Den Grundkurs musste ich dann noch mal machen und dann, genau, konnte ich dann in Stuttgart die Ausbildung machen.
Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, du musstest dann nochmal zurück an die Akademie. Wie sind denn so grundsätzlich die Unterschiede in der Ausbildung? Also wir sind ja hier bei der DFS an der Akademie, wo die Lotsinnen und Lotsen ausgebildet werden. Ist man da zusammen in einem Kurs? Gibt es unterschiedliche Kurse? Und lernt man komplett unterschiedliche Sachen oder lernt man da teilweise auch zusammen?
Also teilweise ist es zusammen. Wir waren zum Beispiel auch ein gemischter Kurs, 12 Center, 4 Tower-Leute, weil der Basic am Anfang, diese Grundlagen, die man lernt, die sind gleich. Die hatten wir mit denen zusammen und dann spaltet sich's halt irgendwann auf, vor allem jetzt für die praktische Phase. Ne? Der zweite Teil der Ausbildung in Langen ist ja auch viel Praxis. Da geht's dann in die Simulatoren und das machen natürlich die Tower-Leute dann mit anderen Runs im Simulator. Die haben auch den 3D-Tower-Simulator und die Center-Trainees machen dann ihre Center-Runs und auch die Theorie ist dann natürlich ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, dann geht's auseinander und die Ausbildung im Center dauert auch einen Tick länger. Ich glaube so.
Genau, 15 Monate und ja. Im Tower-Kurs sind es um die 12 Monate.
Ja.
Und hat man denn, also wenn man jetzt während der Ausbildung nicht in einem gemischten Kurs ist, sondern man in getrennten Kursen ist oder auch später, wenn man schon im Einsatz ist, hat man denn dann trotzdem noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, standortübergreifend auch Kontakt oder kriegt man dann von den anderen Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so viel mit?
Also ich habe durchaus schon noch Kontakt, vor allem noch zu meinen Kurskollegen, die man so damals kennengelernt hat. Das war eine große Gemeinschaft und der Kontakt besteht bei vielen auch weiterhin. Ansonsten kann man sich auch übergreifend bei Veranstaltungen, bei Weiterbildungen kennenlernen und dadurch Kontakte knüpfen und sicherlich auch durch die Kuren, die wir alle paar Jahre machen dürfen. Da lernt man auch mal wieder neue Kollegen kennen und freut sich dann auch, wenn man am Telefon sich dann mal spricht und ja, manchmal geht es dann auch darüber hinaus und dann trifft man sich auch mal vielleicht am anderen Arbeitsplatz oder wie auch bei Schulungen hier nochmal und ja, gibt es schon Kontakt auf jeden Fall.
Ja, ist bei uns ähnlich. Wir fahren sogar noch alle 2 Jahre zusammen in Kursurlaub. Also nicht der komplette Kurs, aber so der harte Kern. Wir machen noch Urlaub zusammen, also echt ganz cool.
Okay, also das ist schon, wenn man seine Kollegen so gerne mag, dass man zusammen in Urlaub fährt, das ist schon mal nicht schlecht. Genau, jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Kontakt gewesen. Gehen wir mal in die Kommunikation und auch die Koordination. Ihr sitzt zwar nicht, oder Tower und Center sitzen ja nicht im gleichen Gebäude, aber haben ja durchaus sehr viel Kontakt auch bei der Arbeit. Wie sieht denn so eine klassische Kommunikation aus zwischen einem Center und einem Tower-Lotsen? Zum Beispiel, wenn jetzt ein Flugzeug in den Landeanflug an einen Flughafen geht, wie läuft sowas ab?
Also idealerweise würde man dann gar nicht kommunizieren, weil dann natürlich alles genauso ist, wie es sein soll und man keine Sonderwünsche hat. Und dann muss man auch nicht für jedes Flugzeug, das jetzt den Bereich wechselt, extra nochmal über dieses Flugzeug sprechen. Also jetzt zum Beispiel in Stuttgart haben wir die Absprache, dass die Anflüge mit 6 Meilen, das ist dann der horizontale Abstand, an den Tower übergeben werden. Und bei 6 Meilen, da reicht es für mich eben, dass ich dazwischen drin noch einen starten lassen kann. In Stuttgart haben wir nur eine Start-Landebahn und deswegen brauche ich eben diese Lücke, weil ich dann nur die eine Piste habe, die ich benutzen kann. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel gerade gar keine Abflüge habe, aber der Kollege jetzt richtig viele gerade anfliegen hat, dann kann ich dem natürlich auch sagen, du, ich brauche gerade gar keine 6 Meilen, 3 reichen auch. Das wäre so eine Koordination, die dann stattfindet, wo wir dann miteinander sprechen. Da haben wir, also wir haben natürlich, wir hätten ein Telefon, wie jetzt auch wie man sich's privat vorstellen kann. Wir haben aber auch eine Squawk-Box, heißt die. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist, man kann sich's vorstellen wie so ein Walkie-Talkie, wo ich wirklich nur auf einen Knopf drücken kann. Und dann könnte ich auch sofort lossprechen und der Kollege hört mich. Also ich frage natürlich nur schon kurz hier Radar und dann sagt er ja. Und dann sage ich, kannst eng fahren zum Beispiel. Oder ja, auf Englisch hier, I don't need the 6 mile spacing. Und dann weiß der, okay, er kann jetzt die auch enger reinbringen. Das wäre so eine typische Koordination, die wir dann über die Squawk-Box zwischen Tower und Approach absprechen.
Mhm. Und unterscheidet sich diese Kommunikation auch so ein bisschen je nach Position? Also haben alle Center-Lotsen gleich viel Kontakt mit Tower-Lotsen oder gibt es da Unterschiede?
Nee, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Die Anbindung an den Tower ist der Approach-Lotse. Das ist jetzt ein Part, den ich selbst nicht arbeite, aber ich habe wiederum eine Schnittstelle zum Approach-Lotsen. Also ich übergebe Frankfurt-Anflüge zum Beispiel, weil ich im Bereich Frankfurt arbeite, an den Approach-Lotsen. Der bringt die dann aufs Final für den Endanflugkurs und schickt die dann weiter zum Tower. Und so wie Judith das auch gesagt hat, die Koordination zwischen Approach und Tower, die mache ich halt zwischen Center und Approach. Also da haben wir auch sehr viele Standardabsprachen und im Idealfall müssen wir auch da nicht mehr viel reden, sondern können wirklich alles so aussehen wie es täglich abgesprochen ist. Und außer der Reihe muss dann auch mal telefoniert werden, wenn doch zu viele Inbounds auf einmal kommen oder 2 direkt übereinander abgegeben werden müssen und in verschiedenen Höhen. Sowas wird dann individuell koordiniert. Aber ich denke mal, die Kommunikation läuft dann nicht wesentlich anders ab. Auch wir nutzen unsere Squawk-Box, wenn es mal schneller gehen muss, ein schnelles Gespräch geführt werden muss. Von daher ist es, glaube ich, recht ähnlich.
Jetzt hast du gerade gesagt, du arbeitest für den Bereich Frankfurt, also ihr habt dann schon auch jeder so eure eigenen Bereiche und müsst dann dafür, glaube ich, auch so Lizenzen erwerben.
Genau,
ne?
Ja.
Genau, was für Lizenzen hast du dann jetzt zum Beispiel, in welchen Bereichen?
Genau, also ich arbeite für den Bereich im Norden von Frankfurt, habe da 5 Sektoren, die ich bearbeite, mit jeweils 2 Lizenzen, einmal auf Radar, wo ich dann mit den Piloten spreche oder mit den Pilotinnen und einmal auf der Co-Position, wo ich dann diese Koordinationsgespräche zum Beispiel mit Approach führe. Genau, das ist generell, der gesamte Luftraum ist so aufgeteilt in viele Sektoren mit einzelnen Lizenzen und bei mir ist es ein Bereich geografisch, das geht im Westen so bis Köln ungefähr, im Norden bis Kassel und im Osten bis Erfurt und im Süden halt bis Frankfurt. Das ist so mein Bereich, den ich arbeite.
Und bei dir, Judith, gibt es im Tower auch unterschiedliche Lizenzen oder machen da alle das Gleiche, sage ich jetzt mal?
Nee, da gibt es auch verschiedene Arbeitspositionen. Ist auch von Tower zu Tower ein bisschen unterschiedlich. In Stuttgart haben wir zum Beispiel 4 Arbeitspositionen. Delivery, die machen die Anlass- und Streckenfreigabe, also für den Flieger, der noch parkt. Dann gibt es Taxi, also die Rollkontrolle. Die machen alles, was sich so am Boden bewegt, Flieger, Fahrzeuge, den Verkehr bis zum Rollhalt an der Piste, dann wieder zur Parkposition zurück und auch da, dass die sich da eben nicht in die Quere kommen. Gerade haben wir viele Baustellen, das ist dann nochmal so eine Besonderheit, dass die dann alle um die Baustelle rumkommen. Dann gibt es die PL-Position, also der Platzlotse, dass der für die Piste zuständig ist. Der macht die Starts und Landungen und den Nahbereich in der Kontrollzone um den Flughafen. Und dann gibt es noch eine besondere Position in Stuttgart, den PL2. Der macht den VFA-Verkehr, also so die kleinen Sportflieger, Schulflugen, Sportflieger und Schul
Und die Sichtflieger.
Sichtflieger, ne? Sich, und ja. Die Flugschulen, danke, Flugschulen. Die da eben üben und auch viel auf Deutsch funken. Und weil da der Funk so manchmal ein bisschen schleppend ist und dass die nicht so lange die Frequenz blockieren können, haben wir da noch eine extra Arbeitsposition für den PL2. Also die 4 gibt es bei uns in Stuttgart zum Beispiel.
Okay, und wie sieht es so mit Systemen und Software aus? Wir hatten zum Beispiel hier in vorherigen Folgen auch schon Flugsicherungsingenieure und ITler sitzen, die uns dann darüber erzählt haben. Sind Software und Systeme ähnlich oder benutzt man da sehr unterschiedliche Sachen im Center und im Tower?
Ich glaube, das unterscheidet sich jetzt schon ein Stück weit. Also wir arbeiten ja mit unserem Radarbildschirm, sage ich jetzt mal vereinfacht, haben da die Luftlagedarstellung und die Flieger sehen wir. Dort weiterhin haben wir noch ein Streifenkontrollsystem, PSS. Ich weiß gar nicht genau, ob ihr das auch in irgendeiner Form mit Streifendarstellungen habt im Tower. Kannst du ja gleich nochmal sagen. Das sind unsere beiden wichtigsten Systeme, in denen wir alle unsere Freigaben dokumentieren oder auch kontrollieren und den Live-Traffic halt sehen können. Das wäre so unser Part.
Bei uns ist das wichtigste System das TFDPS und das unterscheidet sich schon sowohl zum PSS als auch zu den neuen Systemen in den Centern. Steht für Tower Flight Plan Data Processing System, glaube ich. Wieder eine tolle Abkürzung. Genau, und da haben wir schon sowas, was aussieht wie so ein elektronischer Streifen, aber wir haben auch so einen Zeitstrahl in der Mitte, wo ich dann meine Sequence, also die Abflug- und Anflugreihenfolge reinsortieren kann. Also das ist dann schon eher für die ganz zeitnahe Planung. Und dann als Unterstützungssysteme, klar, noch den Wetterbildschirm ist wichtig im Tower. Ne? Jede Landung, jeder Start braucht zum Beispiel den Wind. Den brauchen wir mal ganz aktuell. Luftlagedarstellung, die ist wiederum ähnlich. Also unser Radarschirm, wo wir sehen, okay, was kommt auf uns zu. Im Tower dann zusätzlich natürlich noch das Bodenradar, wo ich auch sehe, wer rollt gerade am Boden. Also es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt auch Unterschiede.
Ihr habt auf jeden Fall sehr viele Details erklärt. Kommen wir nochmal zurück zu den Standorten. Da habt ihr ja schon mal so ein bisschen angesprochen, wo ihr jetzt seid, dass ihr damit ganz happy seid. Aber das ist, glaube ich, eine ganz große Sorge oder so, ja, ein großer Punkt für viele Bewerberinnen und Bewerber oder auch für die, die vielleicht zögern, ob sie sich bewerben sollen. Die Frage, woher weiß ich denn, erstmal, ob ich Center- oder Tower-Lotse vielleicht werde, wann erfahre ich das und wie sieht das mit den Standorten aus? Also fangen wir mal ganz einfach an. Wann wird denn entschieden, ob man später im Center oder im Tower arbeitet? Wann kriegt man das mitgeteilt?
Das bekommt man direkt in Hamburg beim Auswahlverfahren mitgeteilt, welcher Kurs jetzt besetzt wird.
An dieser Stelle eine kurze Info aus der Redaktion. In den meisten Fällen bekommt man nämlich noch nicht in Hamburg mitgeteilt, ob man später im Center oder im Tower eingesetzt wird, sondern man bekommt diese Info telefonisch nach dem bestandenen Medical.
Ich habe jetzt schon auch kürzlich von Trainees gehört, dass es bei denen eine Wahl gab, dass beide Kurse angefangen haben. Bei mir war das damals, wie gesagt, nur der Center-Kurs und das unterschreibt man dann direkt seinen jeweiligen Ausbildungsvertrag für die Ausbildungsrichtung und kriegt es in Hamburg mitgeteilt, ja.
Genau, und wenn es gibt bestimmte Kurse, da weiß man dann sogar den Standort schon. Zum Beispiel, wenn es heißt, du kommst in den Upper-Kurs, also für den oberen Luftraum, dann weiß man eigentlich direkt, okay, es geht nach Karlsruhe. Das ist vielleicht noch so eine Ausnahme. Wenn man weiß, es ist ein Center-Kurs, dann stehen sonst die anderen 3 Center noch zur Auswahl, also Bremen, Langen und München. Und bei den Towern, genau, wenn es ein Tower-Kurs ist, dann kann es natürlich mehr Möglichkeiten geben. Ja, genau. Also wünschen an sich kann man es sich nicht. Es geht nach Bedarf, aber genau, so am Anfang weiß man zumindest schon mal grob die Richtung und dann an der Akademie später wird dann noch verteilt, welcher Standort das genau wird. Und auch das geht nach Bedarf.
Also das geht nach Bedarf, es geht jetzt nicht nach besonderen Fähigkeiten, nach denen geguckt wird. Und das heißt, man kann das jetzt auch nicht irgendwie beeinflussen.
Es gibt tatsächlich Wunschlisten, gerade im Bereich Tower. Ne? Aber es kann natürlich sein, das ist in einem, keine Ahnung, wenn es ein kleiner Tower-Kurs ist, sag mal, unsere 4 Tower-Leute, die hatten natürlich dann auch nur 4 Tower zur Auswahl. Wenn jetzt einer unbedingt nach Hamburg wollte und es gab Hamburg dann gar nicht für diesen Kurs, dann klar kann der Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Aber in der Regel kriegen die Kurse dann Listen mit den Plätzen, die es gibt für den Kurs und jeder darf sich dann Erstwunsch, Zweitwunsch, vielleicht sogar Drittwunsch aufschreiben und dann wird eben versucht, schon auf die Wünsche einzugehen, macht ja auch Sinn. Nur klar, wenn jetzt halt alle nach Frankfurt wollen, das geht natürlich dann nicht, dann wird es natürlich auch verteilt.
Und es gibt dann aber trotzdem ja noch die Möglichkeit, wie bei dir, dass man später einen Wunsch äußert und dann mit einer langen Wartezeit, der dann eventuell auch erfüllt werden kann. Wie war das denn bei euch? Also ihr seid für die Ausbildung dann ja natürlich nach Langen gekommen, aber dann danach, als ihr dann an eure Standorte gegangen seid oder du bist ja in deinem Fall in Langen geblieben, musstet ihr dafür sehr weit aus eurer Heimat wegziehen und wie fandet ihr das so?
Also ich musste tatsächlich nicht weit wegziehen. Ich komme aus der Umgebung, so 50 Kilometer nördlich von hier. Von daher war das auch damals mein Wunsch, hier zu bleiben. Wir hatten eine ziemlich große Verteilerliste. Wir wurden eigentlich auf alle Center verteilt. Und bei uns hat das damals ziemlich gut funktioniert, dass wir auch dahin geschickt wurden, wo die meisten hin wollten. Ja, für mich war das, wie gesagt, mein Wunschstandort. Ich bin glücklich hier und froh, in Langen gelandet zu sein.
Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe schon gesagt, wenn irgendwie Süddeutschland, dann Karlsruhe oder München, hatte ich so gehofft. Und dann, als es klar war, wir gehen nach München, da war ich dann schon happy. Und es hat mir auch super gefallen. Also war echt eine tolle Zeit da. Und jetzt das von zu Hause wegziehen, fand ich auch nicht schlimm. Also man hat dann ja auch einfach genug Freizeit. Also muss man ja auch sagen, man kann immer in die Heimat fahren. Und selbst wenn es jetzt was weiter weg gewesen wäre, glaube ich, hätte ich das nicht so wahnsinnig schlimm gefunden. Genau. Und jetzt ist es ja, jetzt bin ich ja eh wieder in der Heimat zurück. Das ist auch schön.
Ja. Du hast ja eben die 4 Center auch schon einmal aufgezählt. Es gibt Karlsruhe, Bremen, München und Langen. Sind die ungefähr gleich groß? Gibt es da signifikante Unterschiede? Und was sind so die Besonderheiten? Du hast ja gerade angesprochen, Karlsruhe deckt den Upper-Bereich ab. Wie unterscheiden die sich so?
Genau, also der Karlsruhe im oberen Luftraum, die anderen 3 im Lower, das hast du ja auch schon gesagt. Von der Größe her ist es so, dass Langen das größte Center ist in Deutschland. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Verteilung auf den anderen 3 ist. Aber es ist nicht so ein Riesenunterschied zwischen den anderen 3 Centern von der Anzahl der Lotsinnen und Lotsen. Zu den Standorten selbst kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich war einmal im Center München, habe das mal besucht, auch am Flughafennähe. Und in Bremen war ich noch nicht, in Karlsruhe war ich auch noch nicht. Von daher kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Hier in Langen am Standort, wir sind halt hier im kleinen Langen, haben aber eine schöne Natur um uns herum und auch verschiedene Möglichkeiten hier abseits des Berufs in der Pause ein bisschen Zeit zu verbringen. Also da hat das doch einiges zu bieten und es ist gut zu erreichen hier. Das ist sicherlich auch so ein bisschen anders, als wie ich mir das dann manche einem Tower vorstellen kann, wo es vielleicht ein bisschen komplizierter ist, hinzukommen. So ist Langen.
Ja, sehr schön. Wenn wir jetzt alle Tower-Standorte aufzählen wollen, müssen wir ein bisschen länger aufzählen. Kriegen wir das hin, oder?
Ja, vielleicht. Also es sind 13 Tower-Standorte plus ein Tower-Remote-Center. Also versuchen wir es mal. Kannst du mir helfen, wenn ich auf 13 komme? Wir zählen mal mit. Ich fange mal im Süden an. München, Nürnberg, Stuttgart. Dann gibt es Frankfurt, Leipzig, Berlin, Bremen, Hamburg, Münster, Köln, Düsseldorf, Hannover. Jetzt habe ich einen vergessen. Die sind jetzt beleidigt. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf.
Und schneiden wir rein.
Dann habe ich Dresden gesagt. Vielleicht habe ich Dresden ausgelassen.
Dresden, ja.
Genau, weil Dresden vielleicht bald nicht mehr Dresden ist. Ja. Weil es gibt ja noch das Remote Tower Center in Leipzig und da wird schon Erfurt und Saarbrücken von dort aus gearbeitet.
Genau, und ja. Die Tower, sehr gut, also erstmal sehr schön. die Tower sind ja von der Größe sehr unterschiedlich, also vor allem hängt das ja auch von der Größe des Flughafens ab. Gibt es denn da sonst auch noch Unterschiede? Ich glaube, in Bremen sind Tower und Center ja sogar zusammen, also auf einem Gelände. Mhm. Gibt es da sonst noch so Besonderheiten bei manchen Towern?
Ja, ich denke, jeder Tower hat so seine Besonderheit. Also bei uns in Stuttgart, würde ich sagen, ist es eben dieses Single-Runway-Ding. Wir haben halt nur die eine Piste. Das heißt, da muss alles drauf gehen. Und wenn da jetzt einer einen geplatzten Reifen hat, dann ist halt erstmal der Flughafen zu, weil es gibt keine andere Piste, wo jemand starten und landen kann. Genau, dann gibt's größere Flughäfen, wo es auch kreuzende Pisten gibt, wie in Köln oder in Hamburg. Dann gibt's große Flughäfen, wo die Parallelpisten genug Abstand haben, dass man die unabhängig voneinander arbeiten kann. Zum Beispiel in München. Das ist im Prinzip dann so, als ob da zwei Tower und zwei Flughäfen sind, weil man die wirklich unabhängig voneinander nutzen kann, die Pisten. Das ist dann auch spannend. Bei uns noch so eine Besonderheit in Stuttgart, dass wir eben viel von diesem VFR-Verkehr haben, von den kleinen Fliegern, die natürlich auch mit ganz anderen Geschwindigkeiten anfliegen. Und da ist so ein bisschen dann die Herausforderung, die dann zu integrieren. Also die schnellen Airliner und die langsameren VFR-Flieger, dass die dann trotzdem eben auf die gleiche Piste reinkommen und rausgehen können. Das ist so ein bisschen bei uns die Besonderheit. Aber bestimmt, wenn man jetzt die Tower-Lotsen fragt, wird jeder noch eine andere Besonderheit erzählen.
Ja, also, bestimmt. Ja. Du hast ja auch gerade schon die Remote-Tower angesprochen. Kannst du einmal ganz kurz erklären, wie das funktioniert?
Mhm. Also das ist in Leipzig eingerichtet worden. Und im Prinzip wird da der Job, den die Tower-Lotsen haben, nicht mehr vor Ort ausgeführt, sondern eben von Leipzig aus mit der Hilfe oder mit Unterstützung von technischen Geräten. Also Kameras, weiß gar nicht, was die da noch haben. Ich glaube sogar Infrarotkameras oder. Also, dass die eben tags und nachts auch von dort den Flugverkehr sicher steuern können.
Und hier noch eine Info aus der Redaktion. An den Flughäfen Saarbrücken und Erfurt-Weimar werden hochauflösende Video- und Infrarotkameras eingesetzt, die den Remote-Lotsen permanent ein 360-Grad-Bild der Airports liefern.
Und die sitzen dann auch eher in einem, ja, Büro, nenne ich es mal? Oder?
Kann man sich ja wie so ein kleines Center vorstellen, einfach, genau, mit Bildschirmen, ohne Fenster, beziehungsweise haben sie auch Tageslicht, das will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber die arbeiten dann im Prinzip wie Center-Lotsen, nur dass sie den Job des Tower-Lotsen dann eben mit dieser technischen Unterstützung machen.
Also wenn ihr jetzt sagen müsstet, das ist der größte Vorteil daran, im Center zu sitzen oder im Tower zu sitzen, was wäre das?
Boah, ich finde das ganz schwierig zu sagen, weil ich jetzt im Tower noch nicht gearbeitet habe. Also generell, wir sind eine etwas größere Gruppe im Center, haben deutlich mehr Kollegen, vielleicht auch eine etwas größere Gemeinschaft dadurch und wir sind auch vielleicht ein bisschen flexibler, weil wir uns bei verschiedenen Schichten besser aushelfen können. Wenn uns irgendeine Schicht mal nicht passt, wir können sehr gut tauschen, weil doch immer irgendwie ein Kollege sagt, okay, ich arbeite da für dich, du kannst dann vielleicht da für mich arbeiten. Von daher sind wir da so eine etwas größere Truppe und da sollte das vielleicht ein bisschen leichter fallen. Wäre jetzt so eins, was mir einfällt.
Ja, und im Tower?
Also der größte Vorteil ist schon, es ist einfach so ein schöner Arbeitsplatz. Also man sieht die Flieger. Ich finde ganz toll, dass man das Wetter sehen kann. Also wir haben da so schöne Sonnenauf- und Untergänge. Klar, durch den Schichtdienst ist man natürlich auch zu Zeiten im Tower, wo der Sonnenaufgang stattfindet. Ich glaube, sonst habe ich selten den Sonnenaufgang gesehen, weil da schlafe ich meistens noch. Gut, im Winter vielleicht. Oder vor kurzem hatten wir so einen tollen Sonnenaufgang mit so einem richtig krassen Morgenrot und dann einem Regenbogen, der einfach komplett so einmal über den Flughafen ging und das sah einfach mega aus. Also doch schon, ist ein richtig schöner Arbeitsplatz. Genau, wie du schon gesagt hast, ist ein kleineres Team, was natürlich Vor- und Nachteile haben kann. Diensttausch, da kann es dann manchmal schon eng werden, beziehungsweise es gibt vielleicht nur ein, zwei Kollegen, die überhaupt in Frage kommen. Dafür ist es halt super familiär. Also in Stuttgart sind wir so ungefähr 30 Lotsen und man kennt sich einfach richtig gut. Also man weiß irgendwie, wer gerade ein krankes Kind zu Hause hat und was, wo es in den nächsten Urlaub hingeht und so. Also da ist schon schön, weil es einfach sehr familiär ist.
Ja, also ich glaube, man kann bei euch beiden sehr gut raushören, dass ihr sehr happy damit seid, wo ihr gerade seid. Wie nehmt ihr die Zufriedenheit denn bei euren Kolleginnen und Kollegen wahr? Ist das da ähnlich oder vielleicht auch bei Leuten, bei denen ihr wisst, die neu anfangen, die eigentlich, weiß ich nicht, vielleicht lieber an einen anderen Standort gewollt hätten? Oder wie nehmt ihr da so die Zufriedenheit wahr?
Also bei uns doch sehr positiv, auch bei den jungen Leuten jetzt bei uns anfangen, auch wenn da vielleicht der Wunsch in eine andere Richtung erstmal gegangen ist, wo sie hin wollten. Es kommt auch eher seltener vor, dass so ein Wechsel dann wirklich stattfindet, weil sich die Leute dann doch auch irgendwie einleben. Also man findet dann auch hier neue Freunde, neuen Anschluss und lebt sich in der neuen Umgebung ein und irgendwann wollen die Leute dann auch gar nicht mehr weg. Von daher die Zufriedenheit ist gut.
Ja, bei uns auch. Also vor allem, wenn man dann hört, worüber sich dann manchmal Leute beschweren und manchmal merken die es auch so, ja, okay, ich gebe es zu, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil insgesamt ist doch doch ein toller Arbeitsplatz und ein Job, der eigentlich allen Spaß macht.
Ja. Ja, also das ist das Feedback, das wir eigentlich von allen bekommen, ja. Also es deckt sich sehr gut. genau, wenn wir schon mal so in dieser Runde zusammensitzen, habt ihr vielleicht auch Fragen aneinander, die ihr jetzt mal stellen könntet, die ihr vielleicht vorher noch nicht gestellt habt?
Du machst ja als Sonderaufgabe auch Nachwuchswerbung, also auf Messen und so. Wie bist du dazu gekommen? Freiwillig oder hat man dich verdonnert?
Nee, das war tatsächlich freiwillig. Ich bin durch einen Zufall darauf aufmerksam geworden, weil eine Kollegin von mir das gemacht hat. Und ich fand es spannend und interessant. Und da ich jetzt auch schon mit den jungen Leuten bei uns viel arbeite in der Ausbildung, fand ich das noch eine gute Erweiterung und eine Abwechslung vor allem auch nochmal zur Arbeit an Bord. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon mache. Also es war weit vor Corona. Das war ja nochmal so ein großer Einschnitt. Ich denke auch schon so um die 6 Jahre bin ich jetzt dabei und ja, macht mir Spaß.
Cool.
Das ist ein gutes Stichwort. Ihr seid auch oft auf Messen unterwegs. Die Termine dazu, falls euch das interessiert, findet ihr auch immer auf TikTok oder Instagram. Also falls ihr mal die DFS in eurer Nähe sprechen wollt mit Lotsin oder Lotsen, findet ihr da immer die aktuellen Termine. Sehr guter Hinweis. genau, und vielleicht so zum Abschluss, was würdet ihr denn zukünftigen Azubis oder vielleicht Leuten, die überlegen, sich zu bewerben, was würdet ihr denen gerne mit auf den Weg geben?
Ich sage immer einfach machen. Ne?
Ja, weil, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja,
also. Wenn es sich interessant anhört und wenn man sich das vorstellen kann, ganz prinzipiell, dann keine Angst haben, einfach ausprobieren. Weil ja klar, man sagt, das Auswahlverfahren ist schon eine Hürde, aber wer es halt nicht versucht, der kann auch nie wissen, ob es was geworden wäre. Und wer hat jetzt einen ganz witzigen Fall? Ich nenne keine Namen, deswegen denke ich, darf ich es erzählen, ohne Datenschutzgründe. Das war auch eine, die sich schon nach dem Abi irgendwie interessiert hat für Fluglotsen. Dann dachte sie, oh, das Auswahlverfahren, das wird sie bestimmt nicht schaffen. Und hat sich dann nicht getraut, sich zu bewerben und hat stattdessen Medizin studiert in Tübingen. Sage ich mal, ist auch jetzt kein Spaziergang. Und dann jetzt war sie eben kurz vor dem Abschluss. Ich weiß nicht, was man da macht, ob das auch ein Bachelor ist. Und dann war sie eben kurz vor ihrem 24. Geburtstag auch. Man darf sich ja bewerben, bis man 24 ist. Und dann dachte sie sich, na, jetzt muss ich es doch noch probieren, weil sonst wird sie sich das Leben lang fragen, aber warum habe ich es nicht gemacht? Und sie hat sich dann eben beworben und war in Hamburg und hat jetzt Hamburg geschafft und fängt jetzt die Ausbildung zur Fluglotsin an. Und ja, hätte sie auch schon ein bisschen früher haben können. Jetzt hat sie ein Medizinstudium in der Tasche, ist vielleicht auch nicht dumm, aber genau. Deswegen sage ich, na, einfach ausprobieren und wenn man denkt, das passt, warum nicht? Genau, sich trauen.
Genau, das ist immer das größte Bedenken dann auch. Diese Frage kommt immer auf Messen auch von den jungen Leuten. Das Auswahlverfahren, da fliegen ja so viele durch und was kann ich denn da machen? Also auch da ganz entspannt und unvoreingenommen und man muss sich auch gar nicht groß vorbereiten, man muss einfach mal selbst sein. Man kriegt dann gesagt, okay, du bist geeignet für den Beruf oder nicht. Und es ist ja auch gut, wenn früh gesagt wird, die Ausbildung könnte was für dich sein, als wenn man dann nach 3 Jahren gesagt bekommt, ach doch nicht. Dann lieber am Anfang dieses Auswahlverfahren, das sicherlich schwer ist, aber trauen und probieren und vielleicht einen ganz tollen Beruf danach machen.
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein super schönes Ende. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr habt auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Falls euch jetzt beim Zuhören oder beim Zuschauen noch weitere Fragen gekommen sind, die wir vielleicht nicht beantwortet haben, dann könnt ihr uns die immer gerne auf Instagram oder TikTok stellen. Da findet ihr uns unter @dfs_campuswelt. Oder falls ihr jetzt nach diesem Gespräch so begeistert von der Ausbildung zum Fluglotsen oder zur Fluglotsin seid, dass ihr euch direkt bewerben wollt, dann könnt ihr das machen unter www.fluglotsewerden.de. Da findet ihr auch alle Infos zur Bewerbung, zum Auswahlverfahren und noch ganz viele andere Einblicke. Und ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche in einer neuen Folge Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast.